Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und einen schönen guten Abend. Unser Thema heute: Geschichte pur, Teil 2. Manfred Hallier war in Bonn 2 Jahrzehnte unter anderem der Chef der Motorrad-Ehrenbegleitung, auch Weiße Mäuse genannt. Am Schluss noch ein paar Tipps aus der Region. Durch die Sendung begleitet sie Claudia Merkle. In unserer letzten Sendung hatten wir ihn schon im Studio, Manfred Hallier. Auch in der zweiten Sendefolge geht es um die Zeit, als die Regierung noch in Bonn Politik machte. Er war Chef des Bonner Begleitkommandos, unter anderem der sogenannten Weißen Mäuse, und damit 20 Jahre für die Sicherheit von Staatsoberhäuptern aus aller Welt bei Besuchen in der damaligen Bundeshauptstadt verantwortlich. Der pensionierte erste Polizeihauptkommissar wird sicherlich auch in dieser Folge weitere spannende Geschichten aus dieser Zeit im Gespräch mit Otto Ganser erzählen.
Heute Abend begrüße ich wieder Manfred Hallier, der uns in der letzten Woche schon ganz viel erzählt hat als Chef des Begleitkommandos. Und in der letzten Woche, da hatten Sie von der dramatischen Situation in Rhöndorf gesprochen, wo Sie mit dem amerikanischen Präsidenten das alles absichern mussten auf dem Friedhof, wo Adenauer begraben ist. Und ja, wie ging das denn weiter? Dann die Geschichte war ja noch nicht zu Ende.
Wir haben eine kleine Eskorte zusammenbekommen. Es hätte rein protokollarisch eine 15er sein müssen, denn es war ja jetzt ein offizieller Staatsbesuch. Nach Köln gefahren, zur Sonderposition, die Maschine, die amerikanische, abgehoben Richtung Hannover. Und dann hatten wir erstmal Ruhe. Bis abends. Ich bin dann mit den Kollegen wieder zum Präsidium gefahren. Unser Präsident war mittlerweile da und hat sich dann die Luftaufnahmen angesehen vom Hubschrauber und sagt, also wie Ihre Kollegen da fahren, das ist ja wie eine Perlenkette. Und ich habe mir das da auch erstmal auf dem Monitor angesehen, weil wenn man hinterher fährt, dann bekommt man das ja nicht mit. Und da sage ich, Herr Dr. Fritsch, haben Sie mal nachgezählt, wie viele Motorräder? Ja, 15er muss das doch sein. Und da sage ich, es sind nur 7. Wie 7? Hat er nachgezählt? Ja, nur 7. Warum? Habe ich ihm gesagt, warum? Was ich eben sagte mit diesen Verkehrssicherheitsmaßnahmen an den Auffahrten, die wir übernehmen mussten. Und das ganze Programm des amerikanischen Präsidenten lief dann ab Köln-Bonn außerhalb über Bergen-Belsen, Bitburg, Gimmich und abends unser nächster Einsatz, Staatsempfang gegeben vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland im Schloss Augustusburg. Es war auch angesagt als Gast für den Abend Staatspräsident Mitterrand, Frankreich. Er kam aus Paris mit der Maschine. Wir standen schon mit der großen Eskorte in Gimmich im Schloss Innenhof und warteten auf den Gast, damit wir Richtung Augustusburg fahren konnten. Das Begleitkommando mit der 15er Motorrad-Eskorte für Mitterrand haben die Kölner Kollegen des Verkehrsdienstes gestellt. Und ich bekam dann von dem Begleitkommandoführer die Mitteilung, die Franzosen, die wollen als Letzte reinkommen. Das ist also protokollarisch so, derjenige, der am längsten im Amt ist oder der gleichwertig vom Amt her ist. Und hier in dem Fall waren es ja beides Präsidenten, beide. Und die Franzosen wollten gerne als Letzte. Und das haben die Amerikaner wohl auch mitbekommen, denn die haben ja auch überall ihre Leute stehen, die das beobachten und dann weitermelden. Und ja, jetzt, was machen wir jetzt? Fahren wir langsam, habe ich dem Kölner Kollegen gesagt, pass mal auf, melde mir euren Standort, ich melde dir unseren Standort. So dass wir dann nachher am Schluss fast gleichzeitig ankamen. Für 2 Eskorten ist da bei der Vorfahrt kein Platz, das wäre Gedränge und wäre ein ganz, ganz schlechtes Bild gewesen. Aber der Protokollchef, dem fiel auch ein Stein vom Herzen und so wie ich gehört habe, die amerikanische Delegation sowie die französische Delegation, beide waren zufrieden, keiner war beleidigt.
Und da gab es ja noch viele Begebenheiten, wo auch noch was nicht planmäßig gelaufen ist. Und da war eine Geschichte, da sollte ein Staatsgast Richtung Meckenheim fahren. Irgendwas war da, habe ich gelesen, schiefgelaufen.
Das war damals der italienische Staatspräsident Bertini, klein und drahtig, wohl auch ein Hochgebirgswanderer. Und wir fuhren dann von Bonn zum Schloss Gimnich. Denn Gimnich war das Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland damals. Und ich hatte dann noch gesagt, die Radfahrer hatte ich vorher Bescheid gesagt, die Motorradfahrer, die 15er Eskorte, schert am Autobahnkreuz Meckenheim aus, fährt also geradeaus Richtung Altenahr weiter. Und wir biegen dann rechts auf die A61 Richtung Gimlich. Mit dem Fahrer des Gastwagens von Mercedes, mit dem Sondergeschützten gesprochen, der sagt, der kannte das von Unwettern auch, wo ich das so ähnlich gemacht habe. Und die Kolonne fuhr Meckenheim-Merl bis zum Meckenheimer Kreuz. Und da habe ich dann 200 Meter vor dem Meckenheimer Kreuz noch über mein Funkgerät im 4-Meter-Band durchgegeben. Achtung, Achtung, dran denken, dass die Eskorte jetzt geradeaus weiterfährt. Wir, Spitzenfahrzeug, die haben das alle mitgemacht, wir fahren rechts ab, A61 Richtung Köln.
Eine Frage, warum sind Sie denn weiter geradeaus gefahren?
Die Eskorte, nur die Radfahrer sollten raus. Weil das Protokoll wollte, weil wir schneller fahren sollten. Und das ist dann im Verbund, die fahren ja auf einen halben Meter, die Kollegen, sehr konzentriert. Und wir hatten an dem Tag schon so viele Kilometer hinter uns. Und das Protokoll wollte, wir fahren, die Radfahrer, hat der Protokollchef gesagt, die Radfahrer können wir unten, die können wir irgendwann rausnehmen. Und da habe ich gesagt, die nehmen wir oben am Autobahnkreuz Meckenheim, da stört das am wenigsten, stört keinen Verkehr und nichts. Und jetzt sind die gerade ausgefahren und da war vorne neben dem Fahrer der 600er Mercedes, saß ein neuer Mann vom Bundeskriminalamt. Und der hat an dem Funkgerät rumgespielt und hat den Einsatzkanal verstellt auf irgendeinen anderen Kanal. Was für einen, weiß ich nicht. Und aufgrund dessen ist die Durchsage in dem Wagen nicht angekommen. Und der hat dem Fahrer vom Mercedes gesagt, er soll gerade ausfahren, hinter den Rädern her. Jetzt standen wir da. Ich hinterher raus, über Funkschreien nutzte nichts. Die Kollegen von der Autobahnpolizei, die hatten ja den Verkehr angehalten unter der Brücke. Und dann habe ich über Funk gesagt, ob sie die Autos rechts und links bisschen eine Gasse bilden können, denn wir mussten ja jetzt einmal rundfahren, wieder auf der Autobahn drauf, Richtung Köln. Und da stand ein Riesenstau. Wir sind aber dann ja Gott sei Dank durchgekommen. Und die ganze Affäre hat auch kein Nachspiel gehabt. Ich habe nur abends dann von anderen Kollegen gehört vom Bundeskriminalamt, die ich schon lange, lange kannte, die haben gesagt, der ist direkt abgelöst worden. Direkt abgelöst worden. Ist auch gut so, haben sie gesagt. Weil der war wohl bei den Kollegen auch nicht so beliebt. Weil er hat immer den Weltmeister gespielt und hatte sich selbst ein Bein gestellt.
Herr Hallier, manchmal ist es ja auch dann ganz aufregend gewesen, wenn es Zwischenfälle gab, als die Musik gerade lief. Da wollten Sie erzählen, dass Sie dann auch schon mal flüchten mussten.
Ja, flüchten in Anführungsstrichen. Wir waren damals mit dem Staatspräsidenten der Türkei am Rathaus zur Eintragung ins Goldene Buch. Und weil im Vorfeld schon immer so Gerüchte kamen, da sind welche, die werfen Eier und Tomaten und weiß ich was, da habe ich das so gemacht, wir sind vom Stockentor reingefahren, vor der Treppe, der Gast sollte immer rechts aussteigen und direkt dahin, wo er muss, hingehen können oder empfangen werden. Und dann habe ich schon mal dem Fahrer gesagt, er soll das Fahrzeug rückwärts an die Treppe stellen, sodass wir mehrere Möglichkeiten haben, direkt links rum, entgegengesetzt der Fahrtrichtung oder durch die Brüdergasse in Bonn wieder wegfahren können. Wir hatten das gemacht und der Gast kam raus, Edschewitt, wollte ins Auto, da flogen die ersten Eier schon. Da habe ich die Radfahrer sofort die Eskorte aufgelöst, die losgeschickt, die haben dann den Cityring dicht gemacht. Die haben Stockentor dicht gemacht, die haben die B9 dicht gemacht und dann habe ich dem Fahrer gesagt, links rum und direkt ab zur Adenauerallee, nicht durch die Gassen in der Stadt, zur Adenauerallee und dann oben, als wir in Höhe des Königshofes waren, des Hotels, Höhe Hofgarten, da habe ich dann gesagt, langsam fahren und warten, bis die Eskorte sich wieder formiert hat. Jetzt kamen die Kollegen aus allen Ecken, wo sie gestanden haben, wieder vor das Fahrzeug und da konnten wir die Fahrt auch wieder aufnehmen. Das war sowieso auch ein Besuch, Edschewitt am Generalkonsulat in Hürth, türkische General. Da saßen auf einmal im 600er, der wurde langsam wieder rangeführt, rückwärts. Da kam der Fahrer an, hilf mir, das ganze Auto sitzt voll Türken, der 600er. Da saßen die Türken, da habe ich die Tür aufgemacht, sage ich, jetzt raus, aber nichts wie raus. sind sie auch ausgestiegen, hat keinen Krach gegeben, sodass wir die paar Meter noch zurückfahren konnten. Und dann ist dann der Staatspräsident eingestiegen und wir sind dann über Landstraßen wieder zum Schloss Gemnich gefahren.
Ja, wie war das denn möglich? Haben Sie das Auto besetzt sozusagen?
Der Wagen wurde abgezogen vom Generalkonsulat, der 600er, und hat dann geschützt auf einem Parkplatz gestanden. Kollegen haben den geschützt. Und jetzt ist der langsam, das waren alle so Jubeltürken, Und da war keiner bei, der dem irgendwas wollte. Und da haben wir gesagt, nicht vorwärts reinfahren, dafür sind zu viele Leute da, rückwärts rein, sodass wir vorwärts direkt wieder wegfahren können. Und deswegen rückwärts rein und dann fährt er ja Schritttempo. Und da haben die Tür aufgemacht. Ich stand am Generalkonsulat, als ich das hörte. Ne? Sag ich, das darfst du wohl nicht geben. Ne? Ich weiß nicht, ob die Kollegen vor Ort, die jetzt stationär standen, nicht aufgepasst haben. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Also es läuft manchmal was daneben, aber meistens läuft es dann auch nach dem Protokoll alles ab. Und dann ist es auch nicht so stressig für Sie. Aber Sie müssen immer flexibel sein.
Man muss flexibel sein, richtig.
Und haben Sie denn vorher schon im Kopf oder haben Sie genaue Notfallpläne für solche Fälle, dass Sie ausweichen können, auf eine andere Strecke, etwas anders irgendwie organisieren können? Oder gab es damals jede Menge Alternativen, wenn irgendwas schief ging?
Jede Fahrtstrecke, die festgelegt wird, muss auch ein oder zwei Ausweichstrecken beinhalten. Und diese Ausweichstrecken, die werden auch festgeschrieben. Damit die Kräfte vor Ort, die stationären Kräfte, die stehen, auch Bescheid wissen. Ich hatte Situationen bei einer Gefährdungsstufe 1, wo mich der Protokollchef damals bat, der Bundeskanzler sei noch nicht so weit, wir sollten doch noch eine Stadtrundfahrt machen durch Bonn. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Auf keinen Fall, entweder bleiben wir hier stehen auf der Adenauer, das können wir auch nicht machen. Sag ich, nein, wir dürfen aus dem geschützten Bereich nicht rausfahren. Der ist eingestuft in der Gefährdungsstufe 1 und das ist die höchste Gefährdungsstufe und da können wir nicht hier irgendwie was machen. Hatte sich auch wieder beruhigt, wenn wir uns heute schon mal sehen im Fitnessstudio, da sagte, ach, war das noch eine schöne Zeit damals mit Ihnen.
Im Studio ist heute Abend Manfred Hallier, der über seine Einsätze in früheren Jahren in Bonn erzählt und natürlich vieles erlebt hat, wenn es um Staatsbesuche ging. Und eine Sache, die möchte ich auch nochmal herausgreifen, als Arafat damals in Bonn zu Besuch war, da gab es auch ganz kritische Situationen, wo Sie ganz viel zu erzählen können.
Ja, Arafat war ja sehr oft in Bonn und das waren aber alles Arbeitsbesuche, weil es ja offiziell den palästinensischen Staat nicht gibt, also kein Staatsoberhaupt in dem Sinne. Und eine der Dinge, nicht, dass er in Gefahr war oder was, aber es war schon ein bisschen seltsam, das war der Besuch damals bei Außenminister Kinkel. Und ich habe dann immer auf die Uhr geschaut, der nächste Programmpunkt war Bundespräsidialamt, sprich Bundespräsident. Ich auf die Uhr geschaut und habe gedacht, na, wir haben noch etwas Zeit. Und wer die Tempelstraße kennt in Bonn, Auswärtige Amt, ehemalige Auswärtige Amt, die Seidenstraße, Haupteingang. Auf einmal sehe ich da am Ministergebäude, dass der Minister mit dem Gast runterkam und zum Auto ging. Ich schaute auf die Uhr, ich denke, das darf wohl nicht wahr sein. Wesentlich zu früh. Dann habe ich mich so ein bisschen rangeschlichen. Dann habe ich gesagt, Herr Minister, können Sie noch ein bisschen festhalten? Er sagte, nee, das geht nicht. Ne? Ja, und dann haben wir aber alles so ganz langsam gehen. Und auch die Kollegen vom Bundeskriminalamt, sag ich, geht ganz langsam mit dem zum Auto. Er setzt sich ins Auto, sagt, wir können hier innerhalb des Amtes nicht stehen bleiben, wir müssen raus. Wir rausgefahren in die Tempelstraße und in der Tempelstraße ist ja links, es war Hauptverkehrszeit, links die jüdische Synagoge. In der Höhe ging ich, stand der Wagen, kamen welche und sagten, ja, können Sie an der Synagoge? Sag ich, ja, wo soll ich denn stehen bleiben? Im Amt dürfen wir nicht stehen bleiben, hier müssen wir stehen bleiben. Ich habe gerade hier unseren Einsatzstab an der Schnur und die sollen mal mit dem Präsidialamt sprechen, ob wir schon mal rein können, ob die aufmachen. Prompt, das kannte ich von anderen Besuchen, prompt kam die Antwort, nein, das Tor wird erst Punkt aufgemacht. So wie es im Protokollheft steht. Ja, bin ich ein bisschen aus dem Auto ausgestiegen, ein bisschen rauf und runter gegangen, auch an einem Gastwagen vorbei geguckt. Ja, wurde noch keiner böse, von denen habe ich gedacht, naja, Und dann habe ich gesagt, Mensch, was hast du für eine Alternative oder was für einen Vorschlag kannst du machen? Ich wieder meinen Einsatzstab angerufen. Sag ich, sprech nochmal mit dem Präsidialamt, mit dem Protokollchef, den ich gut kannte. Und sie sollen uns zumindest Tour aufmachen. Und seitdem das umgebaut ist, die Zufahrt, die geht erst so einen Bogen nach rechts rum in die Büsche und dann geht es erst runter zur Villa. Und dann habe ich gesagt, wenn sie das Tor aufmachen würden, dass wir zumindest ein Stückchen über die Adenauerallee direkt links reinbiegen können und wir bleiben oben in den Büschen stehen. Ja, wir klären das ab. Und an der ganzen Zeit kam, ja, können wir machen. Ich steige aus innerhalb des geschützten Bereiches und dann gucke ich runter zur Villa und wenn der Protokollchef rauskommt und winkt mit der Hand, dann weiß ich Bescheid, dann rollen wir ganz, ganz langsam an. Und dann sind wir langsam rangefahren und dann hat es zeitmäßig geklappt. Also eine Minute, drei Minuten vorher, nicht zu machen.
Ja, das war ja bestimmt dann auch für die Leute, die auch für die Sicherheit von Arafat zuständig waren, ja, bestimmt auch eine kritische Situation oder seltsame Situation, dass da die Synagoge da in der Nähe war auch, nicht?
Ja.
Das hätte ja als Konfrontation ja vielleicht auch wirken können, nicht?
Ja, wir stellen ihn jetzt vor die Synagoge mit dem Gastwagen. Aber ich muss sagen, da ist keiner von, auch von den eigenen Sicherheitsleuten von Arafat, keiner irgendwie nervös geworden oder hat sich irgendwie im Nachhinein irgendwie komisch geäußert. Die haben alle Ruhe behalten, muss ich sagen. Das ist Hut ab. Das war kein Problem.
Ja, was haben Sie denn sonst noch so Besonderes erlebt, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen?
Hussein,
ja.
Von Jordanien. Das ist auch so ein Highlight gewesen. Das war ein ganz lustiger Mann. Und den ersten Besuch, den ich damit machte, er wurde mit dem Hubschrauber abgeholt auf der Sonderposition. Er war ja ein begeisterter Flieger und nicht nur Hubschrauberpilot, sondern der hatte ja auch, ich glaube, einen Starfighter-Pilotenschein und. Und wir standen an der Südbrücke, Konrad-Adenauer-Brücke, da war ein Hubschrauber-Landeplatz und ich gucke, da kommt der Hubschrauber und ich denke, ich sehe überhaupt keinen da vorne in der Kanzel sitzen. Der Hubschrauber landet, ich habe mich doch hinter dem Auto geduckt, weil der Wind, der pfeift dann ganz schön durch die Rotorblätter und auf einmal gingen die Türen auf und auf der Pilotenseite sprang einer raus, denke ich, den kennst du doch, Hussein, und zog dann den Helm ab. Hussein, die Maschine selbst geflogen. Und rechts stieg dann aus der Kommandeur der Fliegerstaffel des Bundesgrenzschutzes aus Hangelheim, den ich auch kannte. Und die standen dann nebeneinander, herzlich. Und dann habe ich gehört später, ob es stimmt, weiß ich nicht, die haben sich sogar geduzt. Der König Hussein hatte die Sondergenehmigung vom Bund, dass er die Maschine fliegen durfte. Der kannte die Puma und es war kein Problem. Das war schon auch so ein Highlight Hussein. Und wenn wir zum, das ist ein paar Mal passiert, wenn wir zum Flughafen fuhren, die Kollegen, wir sind ja so hingefahren, dass die dann auch am vorne standen in Reihe und Glied neben ihren Motorrädern, dann grüßte er nochmal, dann ging er hoch, die Gangway hoch und dann habe ich die Motorradfahrer, bevor die Maschinen rum und das, der rote Teppich muss ja dann schnell aufgerollt werden wegen der Triebwerke und da ging er immer nach vorne, da habe ich schon drauf gewartet, weil ich konnte erst reinfahren ins Präsidium, wenn ich gemeldet habe, Maschinen in der Luft, an den Regierungspräsidenten und unser Präsidium. Und dann ging er immer nach vorne, dann sah man ihn, wie er sein Jackett auszog, Krawatte ab, im weißen Hemd und dann guckte er nochmal aus dem Fenster, winkte und dann setzte er sich an den Steuerknüppel, wie es so schön heißt, und dann ist er mit der Maschine losgerollt und auch losgeflogen. Ich habe da mit Leuten gesprochen, sagt, der fliegt die Maschine immer selbst. Begeisterter Flieger. Und bei so einem Besuch, da hieß es dann mal, wo war ich da? Da war ich, glaube ich, auch mit einer Knieoperation im Krankenhaus. Also meine Knie sind schlimm. Und da hieß es, der König Hussein hätte gerne eine Eskortenbegleitung. Das heißt, weiße Jacke, Stiefel, Helm und auch eine Stiefelhose von den Bonnern, von den Bonner Weißen Mäusen. Und da ich ja, ich hatte auch die Ausrüstung, aber ich hatte ja meinen Platz dann im Auto bei Staatsbesuchen, ich am wenigsten gefahren bin, wurde ich dann aufgefordert, habe ich auch gerne gemacht, die Uniform mit Genehmigung des Innenministers in Düsseldorf rauszugeben. Und die hat, ich weiß nicht, wer die meine Uniform dann nach Berchtesgaden, da war er noch, hatte so ein Anschlussprogramm, der König. Und da wurde dann meine Uniform hingebracht, die hatte dann noch als Geschenk mitgenommen.
Ja.
Wird ihm nicht gepasst haben, die Uniform, aber ist egal. Er wollte sie gerne, hat den Wunsch geäußert und dann...
Ja. Herr Hallier, ein weiterer Highlight war der Besuch von Gorbatschow. Wie war das damals?
Gorbatschow hat mich so ein bisschen vom Publikum und von der Zuschauermenge an der Strecke erinnert, der Besuch von Gorbatschow. Als ich Oberwachtmeister in Bonn war noch und Königin Elisabeth zum Staatsbesuch war, da stand ja auch Menschen über Menschen, standen an der Straße. Und sowas war bei Gorbatschow auch und nach Gorbatschow habe ich das nie mehr erlebt. Gorbatschow hat nicht in Gemnich gewohnt. Gorbatschow hat in der ehemaligen UdSSR-Botschaft, die sagten immer, das ist der Marmorpalast, dort hat er gewohnt. Wir hatten auch in Augustusburg einen Empfang mit ihm. Und was mich damals so ein bisschen gestört hat, aber unser Präsident, der wollte den auch entgegenkommen, das war in der UdSSR. Ich hatte dann im Auto, aber nur auf einer Fahrt, nachher habe ich mich beschwert, war nichts mehr, ein Oberst des KGB, mit seinen Adjutanten einen Major. Der Major sprach hervorragend Deutsch und die brachten ihre eigenen Funkgeräte mit, und so dass ich mit meinen Funkgeräten gar nicht mehr durchkam. Und da habe ich gesagt, das machen wir nicht mehr. Und da hat er uns so verrückt gemacht, dieser Major mich, und dann hat er gesagt, da ist an der Redoute, weil wir noch in der Redoute fuhren, an der Redoute ist was, da ist was. Da stehen so viele Leute und da ist Gefahr. Und dann habe ich so mein Funkgerät genommen und habe gesagt, passt mal auf, an der Redoute soll was sein, ich bitte um erhöhte Aufmerksamkeit. Hatte die Taste gar nicht gedrückt. Jetzt war Ruhe hinten und dann bin ich zu meinem Präsidenten gegangen. Berühmte Doktor, den ich schon ein paar Mal genannt habe. Und habe gesagt, das geht nicht. Das geht auf Kosten der Sicherheit. Und als wir dann rauskamen mit den Russen, da konnte ich auch gut, der damalige Sicherheitschef der Russen, den habe ich damals Bonn gezeigt, als der nach Bonn kam. Und da hieß es, sie fahren mit denen mal überall hin. Mit Schewardnadze war der das erste Mal in Bonn und wurde dann Sicherheitschef in der Botschaft UdSSR. Nikolai Kasatschuk. Und da habe ich gesagt, ihr so und so, ich muss wissen, wenn er rauskommt aus der Redoute, damit wir vorne alles freimachen können. Er kam raus, rein ins Auto mit Reiser, um dann hochzufahren in die Botschaft, um da zu nächtigen. Und auf einmal hielt der Wagen an, da wo Hertie früher war und das Café Schöner ist in Gus, ging über der Redoute, Menschen über Menschen. Da waren Absperrgitter und da ist auch keiner drüber geklettert, aber alles Leute, die ihm zugejubelt haben. Aufgrund dessen hat er den Wagen anhalten lassen, ist ausgestiegen mit seiner Reisa und ist an das Gitter gegangen und hat die Hände geschüttelt. Also es war, da liefen wir eiskalt den Rücken hoch, da dachte ich, hoffentlich passiert da nichts. Aber nichts passiert, nur gejubelt die Leute. Und dann haben dann die eigenen Sicherheitsleute doch dann geschafft und auch unser Protokollchef, er möchte doch wieder einsteigen, wir müssen doch weiterfahren. Das war auch sowas, wird man auch nicht vergessen. Durchgeschwitzt bin ich dann in mein Auto gerannt und wir sind dann hoch zur Botschaft gefahren.
Ja, Sie haben ganz viel erlebt und von einer Sache weiß ich, das war auch aufregend. Das war irgendein südamerikanischer Präsident, der in Bonn war. Der hatte irgendwelche Probleme, der hatte, glaube ich, Angst vor Hubschraubern und ja, diese Geschichte können Sie erzählen.
Ja, das war der Besuch des Staatspräsidenten von Ecuador. Der sollte jetzt von Frankfurt aus fliegen und vorgesehen, also der Abschied, letzte Tag, Abflug bis Frankfurt, fliegen mit dem Hubschrauber und sollte von dort aus mit der Maschine dann wieder zurück nach Venezuela. Und wir waren auch tankmäßig, wir mussten ja die Fahrzeuge auftanken, gar nicht so vorbereitet für diese weite Fahrt, weil auf einmal hieß es war ein bisschen windig. Der Präsident, der leidet, wenn der Hubschrauber, und der möchte nicht den Hubschrauber. Also ihr habt die Aufgabe, wir haben mit Rheinland-Pfalz gesprochen, an der A3, wir haben mit den Hessen gesprochen, ihr müsst ihn Richtung Frankfurt bringen. Habt ihr noch alle Sprit genug? Ja, haben wir noch. Und da sind wir losgefahren und da ist ja kurz vor Limburg die Raststätte, Heiligenrot heißt die, glaube ich, unten in der Senke. Auf einmal hieß es, wir müssen raus, alle mal raus auf die Raststelle. Ne? Raststelle rausgefahren, sag ich, was ich aus dem Auto geschwungen, was ist denn los? Weil ich habe von dem Gastwagen nichts mitbekommen. Was ist denn los? Die Kollegen vom BKA, die rasten durch die Gegend. Und sie sagten, ja, der Herr Staatspräsident hat ein dringendes Bedürfnis. Ja. Ah ja, wusste ich Bescheid. Und die Leute, alles war aufgeschreckt. Da so viel Polizei auf einmal an der Raststätte. Ne? Und das war Wahnsinn. Und dann rein und dann sind wir in Höhe Limburg, haben dann kamen die Hessen und haben den übernommen und wir sind dann wieder Richtung Bonn. Da hatten wir damals noch kein Handy, kein Nichts. Ne? Ich hatte so eine Kiste, aber wie hieß das, war das, ich weiß gar nicht, was das für ein Funktelefon war. Das war wie ein Koffer und sie kriegten von dort nach Bonn überhaupt keine Verbindung.
Ne? Ja, das waren andere Zeiten damals, ja, und von der Technik her war das sicher alles etwas schwieriger. Aber sie haben es aber alles immer irgendwie gemeistert, trotz aller Probleme, die es schon mal gab.
Ja, muss man sagen. Und ich muss sagen, auch dank meiner Mannschaft, die ich hatte, das waren alles junge Kerle, die zu mir kamen, denn ich war ja auch erst 38 Jahre, als ich die Dienststelle übernommen habe. Und ich habe dann immer Wert darauf gelegt, dass man junge Kollegen bekommt, die A, gern Motorrad fahren und B, aus dem Bonner Raum. Denn ich habe eine Weile das mitmachen müssen, dass Kollegen aus dem ganzen Land zu uns kamen, wirklich gute Fahrer, Motorradfahrer und wirklich auch nette Kerle vom Auftreten, von allem. Aber die waren nach einem halben Jahr wieder weg, sie wollten wieder in die Heimat. Und da habe ich dann paar Mal mündlich angemahnt, doch Leute aus dem Bereich zu nehmen. Und da habe ich gesagt, was mündlich, man weiß, was das bringt. Und dann habe ich schriftlich niedergelegt und vor. Und seit der Zeit bekam ich nur Kollegen, die geeignet waren, hier aus dem Großraum Bonn, muss ich sagen, bis Rheinland-Pfalz, Remagen und so weiter. Und die haben sich über Jahre natürlich gut aufeinander eingefahren. Und denn das ist, die Kollegen sprechen immer von der Hackordnung. Die fangen ganz hinten an und arbeiten sich langsam nach vorne. Und die besten und ausgeglichensten Fahrer, das sind nachher die Spitzenfahrer, die vorne die Spitze fahren. Da muss man sehr, sehr ausgeglichen sein, nicht hektisch und nichts. Ich habe die auch immer nach der Einsatzbesprechung morgens alleine gelassen, den Spitzenfahrer mit seinen Leuten. Der hat die eingeteilt, wer fährt lieber rechts, wer fährt lieber links. Und es war ein Genuss, den Kollegen zuzusehen, wenn sie gefahren sind. Und ohne die, und da haben wir auch damals 1988 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und da es kein Mannschaftskreuz gibt, bin ich hochgegangen. Damals der Regierungspräsident Dr. Antwerpes, der hat das damals im Präsidium verliehen, auch noch an andere. Und dann bin ich runter zur Dienststelle. Ich habe gesagt, bereitet schon mal vor. Und dann habe ich das genommen und habe das in meinem Hörsaal mit Tesafilm an die Tafel geheftet, damit nichts drankommt. Und habe gesagt, so Jungs, das ist unser Verdienstkreuz, nicht meins. Sag ich, ich allein hätte das nie gekriegt. Das ist nur euch mitzuverdanken und das ist unseres. Und dann haben wir dann entsprechend belegte Brötchen gegessen und sowas. Und die Kollegen heute noch, die gucken Sie mal, ich bin jetzt 12 Jahre raus, die letzten 2 Jahre, 14 Jahre aus dem Geschäft. Da war ich Dezernent für Verkehr, die letzten 2 Jahre. Und viele haben den Artikel gelesen im Generalanzeiger. Und wenn sie mich in der Stadt getroffen haben, kommen sie immer noch an, haben mittlerweile Kinder schon, große Kinder, und rufen dann immer nach Chef. Das heißt, ich bin euer Chef schon lange nicht mehr. Ne? Das ist irgendwie ist schön. Die Truppe hat gestimmt, das ist wichtig.
Herr Hallier, ich weiß, Sie können noch viel mehr erzählen. Deshalb sind Sie nächste Woche wieder mein Gast. Ich danke Ihnen für heute Abend, für den Besuch im Studio Merten und freue mich auf die nächste Sendung. Dankeschön und bis dann.